das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es war heute vor genau einem halben Jahr, als Angela Merkel zu den Deutschen sprach und Worte wählte, die so noch nie ein Bundeskanzler gesagt hatte.
Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten.
Und genauso kam es dann auch. Plätze und Straßen verwaisten, Geschäfte und Schulen blieben über Wochen geschlossen und jede und jeder versuchte auf ihre und seine Weise die plötzlich eingetretene Leere in ihrem Leben zu füllen. Christian Kretschmer hat mit drei Menschen gesprochen und sich von ihnen erzählen lassen, wie sie durch dieses halbe Corona-Jahr gekommen sind.
Ja, bürgerlich heiße ich Michael Vogt, Spitzname Sveti und ich betreibe das Alexander Quet hier in Mainz. Ich liebe Rockmusik, ich liebe es, Bands auf eine Bühne zu holen und das Alexander Quet bedeutet mir mein Leben. Ich habe ihn damals vor 20 Jahren aufgebaut und das hat dann funktioniert bis heute, bis zum Lockdown. Da war ja das erste Soforthilfepaket, das waren ja diese 15.000 Euro. Mit Fixkosten von 8.000 oder 9.000 Euro im Monat, da war das ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ne? Ich habe da damit eigentlich schon abgeschlossen gehabt hier. Die Rettung war das, dass Stammgäste auf mich zukamen und gemeint haben, dass sie sich da so ein Patenmodell ausgedacht haben und so. Und mittlerweile sind es über 500 Paten, die sich da bereit erklärt haben, jetzt einen monatlichen Beitrag zu leisten. Und damit sind jetzt meine Fixkosten gedeckt.
Damit können wir leben und müssen nicht zumachen. Ein ganz großes, fettes Dankeschön an euch alle da draußen.
Mein Name ist Christine Bay, ich bin 30 Jahre und bin Hochzeitsfotografin und Grafikdesignerin. 2020 war ein Jahr, wo ich ein tolles Hochzeitsjahr hätte haben können. Es waren gebucht 30 Hochzeiten dieses Jahr, auf die ich mich gefreut habe und tatsächlich mussten über die Hälfte absagen oder verschieben. Und ja, das hat schon reingeschlagen. Mit dem Grafikdesign konnte ich mich jetzt während Corona besser über Wasser halten als mit der Hochzeitsfotografie. Ja, ich bin auch ungewöhnlichere Wege gegangen. In der Corona-Zeit habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, Bestattungen zu filmen. Mein Onkel, der Bestatter ist, hat mich da drauf gebracht.
Es war ihr Wunsch, im Wald beerdigt zu werden, so wie wir hier sind.
Weil es konnten nur 4 Leute ungefähr an einer Bestattung teilnehmen. Und so habe ich den Menschen die Möglichkeit gegeben, den Angehörigen, dieses Video all denen zu schicken, die nicht teilnehmen konnten. Und so war es für mich was Positives, Neues und für jeden Angehörigen von einer Bestattung auch.
Ja, ich bin der Mike Klinge, Schausteller. Seit Generationen, ne? Fahre durch Deutschland mit Karussells. Hoffe auf Kirmesplätze und glückliche Besucher. Manche Veranstaltungen fahre ich 52 Jahre hin. Ja, auf dem einen bin ich auf die Welt gekommen. Grundsätzlich ist ja unsere Branche immer Familienbetriebe. Ne? In diesem Jahr ist eine blanke Katastrophe für uns. Ne? Seit dem März gab es keine Kirmes in Deutschland. Ich bin gerade auch dabei, das Land zu verklagen, das Land Rheinland-Pfalz. Ne? Weil alleine, wenn wir jetzt schauen, dass die Karnevalsvereine direkt 50 Millionen Entschädigung bekommen. Wir als Schausteller sind ganz verboten. Ich hätte gern die Aufrechterhaltungskosten von meinem Betrieb erstattet. Ne? Und dessen gehe ich den Klageweg. Wir haben die 6 Monate gezeigt, dass wir verzichtbar sind. Nicht systemrelevant.
Wir haben die 6 Monate gezeigt, dass man in der Selbstständigkeit besser auf 2 Beinen stehen sollte als nur auf einem.
Diese 6 Monate haben mir gezeigt, was Freunde sind, was eine Familie ist, was Zusammenhalt ist.
Ich habe euch alle lieb. Bleibt gesund. Stoßt mit mir auf bessere Zeiten an.
Machen wir. Ungeachtet dessen, ob und wie glimpflich diese 3 die 6 Monate überstanden haben, alle haben dieselbe Hoffnung, dass dies so nicht wieder geschehen möge. Mittlerweile wissen wir so viel über das Virus, dass die Politik, wenn unbedingt nötig, nur regional eingreifen will. Doch das geschieht an immer mehr Orten. Sogenannte Hotspots gibt es aktuell im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg, in Nordrhein-Westfalen in Hamm und Remscheid und in Bayern in Würzburg und München. Hier gab es innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner, während in all den orange eingefärbten Orten, das sind 27 Landkreise und 4 Berliner Bezirke, diese Grenze nur knapp nicht erreicht wird. Die am meisten betroffene Region ist das gerade genannte Hamm in Westfalen, wo sich Corona gerade so schnell verbreitet wie sonst nirgendwo in Deutschland. David Zajons.
Die Kirmes in Hamm wurde erst am Freitag eröffnet. Doch der Spaß war nur von kurzer Dauer. Seit heute stehen die Fahrgeschäfte still. Die Kirmes fällt den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Und nicht nur das. In Hamm gelten nun eine Maskenpflicht an Schulen und neue Kontaktbeschränkungen.
Wir haben eingeführt, dass nur noch in der Öffentlichkeit nur noch Gruppen von 5 Personen zusammenstehen müssen oder 2 Familienverbände. Das ist die Regelung, die wir ganz am Anfang der Pandemie schon mal hatten. Das heißt, in einem Restaurant dürfen nur noch 5 Mann an einem Tisch sitzen.
Eine einzige Hochzeitsfeier habe fast alle Ansteckungen ausgelöst, sagt der Oberbürgermeister. Mit 87 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche hat Hamm den bundesweiten Spitzenwert. Doch auch anderswo kämpfen Kommunen gegen neue Corona-Ausbrüche. Ochtrup, nahe der niederländischen Grenze. An der Realschule hier ist eine Lehrerin an Corona erkrankt. Heute wurden die Lehrkräfte getestet und in Quarantäne geschickt.
Eine Kollegin sagte, dass gestern 6 Klässler, also wirklich 2, haben sofort geweint und haben gesagt, das geht nicht, wir möchten weiter zur Schule gehen. Das stimmt natürlich traurig, ne? Für Schülerinnen und Schüler ist es genau wie für uns Lehrkräfte und das Schulpersonal. Also eine Schule ohne Schüler ist halt keine Schule.
Trotzdem, ihre Schule muss sie jetzt vorerst schließen. Die Gründe für die steigenden Infektionszahlen sind regional sehr unterschiedlich. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verzichtet auf landesweite Maßnahmen.
Wir wollen keinen flächendeckenden Lockdown mehr, nicht in Nordrhein-Westfalen, aber auch nicht in ganz Deutschland, sondern wir wollen da, wo Zahlen steigen, sehr schnell effektiv unsere Maßnahmen wirken lassen.
Das führt aber dazu, dass die Regeln etwa für die Gästezahl bei Hochzeiten je nach Kommune unterschiedlich ausfallen, selbst bei ähnlichen Ansteckungszahlen. Der Preis für die Flexibilität vor Ort.
Ich halte das grundsätzlich für richtig, würde mir aber vom Land da wünschen, dass wir bei einem Infektionsgeschehen mit einer Inzidenzzahl von 35 so eine gewisse Rahmensituation erleben könnten, sodass die Regelungen vergleichbar sind und deswegen auch leichter akzeptiert werden können.
Im Kampf gegen Corona ringt Deutschland um die richtigen Maßnahmen. Bundesgesundheitsminister Spahn liebäugelt mit einem sogenannten Immunitätsausweis. Wer Corona hatte, könnte so zeigen, dass er oder sie nicht mehr ansteckend ist. Der Deutsche Ethikrat berät die Bundesregierung. Er lehnt den Ausweis ab, weil man noch nicht sicher nachweisen könne, ob und wie lange jemand wirklich immun sei.
Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheiten.
Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, er könne die Einschätzung sehr gut nachvollziehen. Man werde sich die Stellungnahme in Ruhe anschauen.
Und das wollen wir vertiefen mit Alena Büchs, Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der die Bundesregierung in gerade solchen Fragen berät und hier heute ein klares Votum abgegeben hat. Guten Abend, Frau Büchs.
Guten Abend.
Ist der Immunitätsausweis jetzt ein für alle Mal vom Tisch?
Vorerst haben wir sehr klar formuliert, dass wir davon abraten. Und eventuell wird ein Immunitätsausweis auch nicht notwendig sein, sollten wir relativ bald mit der Pandemie fertig sein. Denn wir haben ja unterstrichen, dass wir einfach im Moment noch nicht genügend wissen zur Immunität und dass das noch eine Weile dauern wird. Aber wir haben auch versucht, zukunftsfest zu sein und schon nach vorne zu denken mit Blick auf die Frage, was wäre denn, wenn das sicher nachweisbar wäre, und haben dafür auch was angeboten.
Ein Impfstoff, der diese ganze Diskussion obsolet machen würde, ist ja noch lange nicht in Sicht. Und es sind doch die meisten Wissenschaftler jetzt schon überzeugt, dass man sich zumindest nicht so schnell ein zweites Mal ansteckt, wenn man Covid einmal durchgemacht hat. Nehmen Sie den Menschen in Deutschland mit Ihrem heutigen Nein nicht eine wichtige Möglichkeit, ihr Leben freier zu leben?
Wir haben da sehr intensiv drüber nachgedacht und halten es einfach gegenwärtig einstimmig für unverantwortlich, da staatliche Bescheinigungen auszustellen. Es gibt eine kleine Gruppe im Ethikrat, die allerdings vorschlägt, dass man jetzt bereits die informelle Praxis, die zum Beispiel in Krankenhäusern und auch in einigen Pflegeheimen stattfindet, dass diejenigen, die es schon mal hatten, sich ein bisschen mehr um beispielsweise Risikopatienten kümmern, dass man das eventuell schon vorsichtig probieren könnte. Das wären dann allerdings keine Immunitätsbescheinigungen, sondern das wäre auf der Grundlage von gegenwärtigen Tests, die wir jetzt schon haben.
Mhm. Frau Büchse, jetzt haben wir diesen Sommer erlebt, dass sich vor allem viele junge Leute angesteckt haben im Urlaub oder auf Partys, weil sie sich nicht an Regeln gehalten haben. Sind wir heute weniger solidarisch als noch vor 6 Monaten?
Ich glaube, wir sind immer noch sehr solidarisch. Das ist eine enorme Leistung, wie wirklich alle Menschen eigentlich ihr Leben ja verändert haben über die letzten Monate. Und dass wir das mit großer Mehrheit immer noch alle tun, halte ich für eine ganz wichtige solidarische Leistung. Aber das ist anstrengend für alle und es gibt viele Folgen, die diese Maßnahmen für uns alle haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer verhältnismäßig bleiben und Maßnahmen so kurz wie möglich und so präzise wie möglich umsetzen. Und das ist gerade wichtig jetzt mit Blick auf den Herbst.
Aber wie erreicht man denn diese Leute, die da nicht mitgemacht haben und gerade jetzt in den Sommermonaten sich nicht an die Regeln gehalten haben? Kommuniziert die Bundesregierung ausreichend und richtig ihre Corona-Maßnahmen?
Also ich glaube, man kann kaum zu viel kommunizieren. Das heißt, mehr Kommunikation ist da immer besser. Ich denke aber auch, dass das ein Stück weit nachvollziehbar war, dass jetzt im Sommer, als man viel draußen sein konnte, als die Reiselust wiedergekommen ist, die Menschen da einfach auch so ein bisschen die Freiheiten wieder genutzt haben. Und ich glaube, wenn man jetzt klar darauf hinweist, dass wir zum Herbst und Winter einfach wieder vorsichtiger sein müssen, wenn man auch so etwas tut wie Bußgelder einzuführen, dass ja schon klare Signale da sind. Und das haben wir auch im Ethikrat gesagt. Denkt an das Gemeinwohl. Denkt nicht nur daran, dass ihr euch gefährdet, sondern dass es eben auch viele andere gibt, die gefährdet werden können und dass wir das dann gemeinsam schaffen.
Man kann nicht genug kommunizieren, sagen Sie. Ist es da kontraproduktiv, wenn da zu viele Stimmen durcheinander reden zwischen Bund und Ländern, zwischen Ländern und Kommunen?
Also das ist diese Frage nach der Pluralität und nach dem Föderalismus in Deutschland. Ich glaube, wir sind in Deutschland da insgesamt bisher ganz gut durchgekommen. Wir sehen ja auch Länder, wo mit einer Stimme gesprochen wird. Aber das funktioniert dann nicht besonders gut. Sodass ich glaube, dass insgesamt die Bevölkerung das zu schätzen weiß, dass wir verschiedene Stimmen haben, dass wir auch Dinge besprechen, dass es Argumentation in der Öffentlichkeit gibt. Das ist auch etwas, was der Deutsche Ethikrat ja jetzt gerade getan hat, darauf hinzuweisen, es gibt verschiedene Positionen, es gibt gute Argumente für beide Seiten und das ehrlich und transparent zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.
Es gibt ja jetzt regional auch wieder mehr Beschränkungen. In München oder in Hamm, haben wir gesehen, dürfen sich wieder grundsätzlich nur 5 Leute treffen. Gerade unter diesen Kontaktbeschränkungen haben die Menschen im Frühjahr ja immens gelitten. Müssen sich diese, wie manche es empfinden, Gängelung vom Staat gefallen lassen?
Also ich glaube, das ist eine ganz andere Situation als im Frühjahr. Da wusste niemand, wie lange das dauert. Das ganze Land war betroffen. Was wir jetzt sehen, das sind regionale Veränderungen, die reagieren auf regionale Geschehen. Und ich glaube, dass da ein ganz großer Teil der Bevölkerung sieht, dass das kurzfristig sinnvolle Maßnahmen sein werden. Und in vielen Fällen haben wir auch gesehen, dass dann ja die Zahlen gleich wieder runtergehen, dass das also auch noch wirksam ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir weiter diese breite Unterstützung in der Bevölkerung sehen werden für diese Maßnahmen.
Das heißt, Sie rechnen auch nicht mit einem zweiten Lockdown, einem sogenannten zweiten Lockdown. Richtiger war es ja gar nicht. Und wäre der überhaupt ethisch vertretbar?
Diejenigen, die sich da auch, was die Daten anbelangt, noch besser auskennen als ich, sagen übereinstimmt, dass wir einen zweiten Lockdown nicht brauchen werden. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das passieren wird. Und er wäre tatsächlich aus ethischer Perspektive auch nicht verhältnismäßig. Denn wir haben sehr viel mehr gelernt. Wir haben eine ganz andere Situation. Wir können besser umgehen, auch mit den Erkrankungen. Wir können besser behandeln. Und gegenwärtig sieht es in Deutschland zwar mit einem Trend nach oben, aber doch insgesamt immer noch ganz gut aus. Und diese regionale Reaktion, das Präzise an den Maßnahmen, dass man es wirklich nur dort macht, nur dort strenger macht, wo das notwendig ist, das ist ganz wichtig mit Blick auf Verhältnismäßigkeit.
Sagt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Danke, Alena Büchs.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Dieses so heimelig funkelnde Alpendorf war einer der allerersten Corona-Hotspots. Einer, von dem aus Skifahrer das Virus in alle Welt trugen, auch nach Deutschland. Mehr als 11.000 Infektionen sollen auf Ischgl zurückzuführen sein, unter anderem deshalb, weil hier Anfang März nach der ersten entdeckten Infektion tagelang weitergefeiert wurde. Die Behörden haben offenbar einfach weggesehen, um die lukrative Skisaison nicht zu gefährden. Nadja Armbrust über die österreichische Berg- und Talfahrt in Sachen Corona.
7. März in Ischgl. Ein Barkeeper wird positiv auf das Coronavirus getestet und weitere Infektionen werden bekannt. Doch die österreichische Regierung unternimmt erstmal nichts.
Das ist eine genaue Abwägung der Frage, welche Maßnahmen sind hier sinnvoll. Da haben Sie einige genannt. Schließung von Schulen, von Universitäten, Einschränkung von Großveranstaltungen. Zum Zweiten muss man sich aber auch sehr genau überlegen, wann setzt man diese Maßnahmen, weil es eine Volkswirtschaft, ein Land gar nicht durchsteht, sowas über einen zu langen Zeitraum zu machen.
Und der Skitourismus ist von zentraler Bedeutung für die österreichische Wirtschaft. Trotz Corona-Infektionen im Ort läuft der Ski- und Partybetrieb weiter. Auch Jürgen Stang war in Ischgl, erkrankt nach seiner Rückkehr in Deutschland schwer an Covid-19. Sein Vorwurf? Die Behörden hätten die Infektionen bewusst verschwiegen, bis dann die österreichische Regierung plötzlich am 13. März Ischgl und andere Skiorte unter Quarantäne setzte. Völlig überraschend.
Wir haben in der Gondel gesessen, die Wetterbahn, und wir waren hinter der Mittelstation schon und dann stockte die Bahn. Also die fuhr praktisch im Schritttempo bis zum Tal runter. Und dann kam der Anruf von dem Vermieter des Freundes und er sagte, hör mal, ihr müsst schnell eure Sachen packen, um Mitternacht wird der Tal geschlossen. Dann sind wir die letzten paar Meter runtergefahren mit der Gondel. Wir haben noch nicht mehr über die Skikarten abgegeben, um das Pfand zurückzukriegen, sondern im Laufschritt zum Hotel, ins Zimmer, die Sachen in den Koffer reingeschmissen, innerhalb von einer Dreiviertelstunde Auto rein und sind losgefahren.
10.000 Urlauber müssen überstürzt abreisen, viele auch in überfüllten Bussen. Ischgl wird bekannt als Virenschleuder Europas. Österreichs Regierung vollzieht eine 180-Grad-Wende und verhängt als eines der ersten Länder strikte Ausgangsbeschränkungen.
Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren. Österreich wird nicht auf Dauer, aber doch auf Zeit, auf Minimalbetrieb herunterfahren.
Der Plan geht auf. Die Infektionszahlen sinken, deshalb lockert Österreich die Maßnahmen als eines der ersten Länder. Pünktlich zu den Sommerferien kann der Tourismus wieder anlaufen. Ab August steigen jedoch die Zahlen, vor allem in Wien. Für die österreichische Regierung kein Grund zur Sorge.
Es gibt schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Zusammengefasst kann man durchaus davon ausgehen, dass es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass der nächste Sommer schon wieder ein normaler werden kann.
Am 16. September stuft Deutschland Wien als Risikogebiet ein. Erst in dieser Woche ringen sich die Behörden zu schärferen Maßnahmen durch. Keine Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als 10 Personen. Die Urlaubsregionen Tirol, Vorarlberg und Salzburg ordnen an, dass alle Lokale um 22 Uhr schließen müssen. Sie fürchten ebenfalls Reisewarnungen und dass die Erinnerung an Ischgl wieder wach werden könnte. Jürgen Stang denkt fast jeden Tag an die Ereignisse.
Ich habe mich ganz gut erholt, aber diese Fitness, die ich früher hatte, dieses Spontane, einfach, sagen wir mal, Fahrrad draufsetzen, mal ein paar Meter Fahrrad oder mal längere Zeit schwimmen oder mal die Treppen rauf und runter gehen, das fällt mir immer noch schwer.
Heute hat er als einer der ersten Klage gegen die Republik Österreich eingereicht. Tausende könnten in einer Sammelklage folgen.
Überall in Europa steigen die Zahlen und besonders schnell steigen sie auch in Großbritannien. Dort fürchtet man im Oktober bereits 50.000 Neuinfizierte pro Tag. Boris Johnson sieht sein Land an einem, wie er sagt, gefährlichen Wendepunkt. Dabei hat er ja selbst durch ständige Kehrtwenden dazu beigetragen, dass Großbritannien da steht. Und es steht ohnehin nicht gut um das Land, das in genau 100 Tagen den Brexit vollenden will. Der Premier hatte der EU bereits die Hand gegeben auf jenen Vertrag, der den Ausstieg besiegen soll, um jetzt mit seinem wohl dreistesten Wendemanöver und einem eilig gezimmerten Gesetz die EU vor den Kopf zu stoßen, vorgeblich um den Nordiren zu helfen. Von dort berichtet Sven Lohmann.
Eigentlich soll er sich gerade freuen. Das Gesetz, über das sie im fernen London so heftig streiten, sei schließlich für Leute wie ihn gemacht. Für nordirische Unternehmen, wie auch seine Landmaschinenfirma in der Nähe von Londonderry. Aber Freude kommt bei Jonathan Leckie überhaupt nicht auf. Ehrlich gesagt, wir brauchen Sicherheit. Aber was jetzt gerade passiert, sorgt nur für noch mehr Unsicherheit. Die britische Regierung will ihnen das Handeln erleichtern, auch wenn es dann kracht mit der EU. Für die Firma und Verkaufsleiter David gelten ja auch nach dem Brexit noch EU-Regeln, weil Nordirland im EU-Binnenmarkt bleibt. Wenn David also seine Landmaschinen nach Großbritannien verkauft, muss er sie künftig als Export kennzeichnen. Das hatte die britische Regierung mit der EU so vereinbart. Nun will sie sich nicht mehr daran halten. Und das verwundert sie hier. Wir haben bald zusätzliche Papierarbeit und Bürokratie. Und das erhöht vielleicht leicht die Kosten. Aber ehrlich gesagt, das kriegen wir schon hin. Die britische Regierung aber ist entschlossen. Der Warenverkehr innerhalb des Vereinigten Königreichs soll ungehindert fließen. EU-Papiere stören. Das Problem, so hat sie es selbst mit der EU vertraglich vereinbart, eine notwendige Zollgrenze, die zwischen Nordirland und Großbritannien verläuft, mit Warenkontrollen. Nun ist der Johnson-Regierung die Grenze mitten im Vereinigten Königreich plötzlich ein Dorn im Auge. Selbst Johnsons Vorgängerin, Theresa May, bei der Debatte ungewöhnlich deutlich. Ich kann gar nicht genug betonen, wie besorgt ich bin. Eine konservative Regierung ist bereit, ihr Wort zu brechen, eine internationale Vereinbarung zu brechen. Tatsächlich haben sie beim Landmaschinenhersteller bald ein Problem, ein größeres als die Bürokratie. Durch die künftige Grenze mitten im Vereinigten Königreich könnten für sie Zölle anfallen, wenn sie Rohmaterial aus Großbritannien kaufen. Wir wissen nicht, ob wir das hier künftig noch aus Sheffield im Vereinigten Königreich ohne Zölle kaufen können. Zölle erhöhen unsere Kosten, damit sind wir weniger wettbewerbsfähig im Markt. Dafür schützt sie aber nicht das Gesetz, sondern wollen nur einen Handelsvertrag, der Zölle ausschließt. Darauf hatten sie hier bisher immer gehofft. Nun aber fürchten sie, passiert genau das Gegenteil. Mehr Krach und Vertrauensverlust und wenig Aussicht auf ein Übereinkommen mit der EU. Das Gesetz wird wohl durchgehen, trotz einiger Rebellen. Internationale Vereinbarungen sind wichtig. Wir müssen uns daran halten. Die Mehrheit im Parlament aber wird wohl Johnsons Gesetz durchwinken. Und auf dem Hof der Landmaschinenbauer ist die Freude nicht größer, sondern kleiner geworden.
Boris Johnson, der Binnenmarkt und der Brexit. Die Meinung zur jüngsten Volte im britischen Drama von Annette Dittert, der Leiterin des Londoner ARD-Studios.
Es ist keine gute Idee, festgefahrene Gespräche mit einer Handgranate in Bewegung zu bringen. Es wird dabei einfach zu viel zerstört. Genau das aber hat Boris Johnson getan. Sein Binnenmarktgesetz ist eine bewusste Provokation, mit der er nicht nur gegen das von ihm selbst unterzeichnete Austrittsabkommen, sondern auch gegen internationales Recht verstößt. Und auch wenn er jetzt vorsichtig wieder zurückrudert, indem er den Gesetzesentwurf abschwächt, der Schaden bleibt und er ist immens. In Brüssel dürfte jetzt auch der letzte Rest an Vertrauen in die Briten verflogen sein. Einem Partner, der bereits geschlossene Verträge einfach leichtfertig wieder in die Luft jagt, kann die EU nur noch kompromissloser gegenübertreten. Den größten Schaden aber haben die Briten selbst. Die Ankündigung, gegen internationales Recht zu verstoßen, zerstört ihre eigene Softpower in der Welt, den guten Ruf der Insel als Mutter der Demokratie. Und damit ironischerweise auch das eigentliche Kernziel des Brexit, Global Britain. Den ewigen Wunsch in der Welt, wieder als souveräne Großmacht aufzutreten. Theresa May brachte das gestern im Unterhaus schmerzhaft auf den Punkt. Wie sollen uns denn in Zukunft noch andere Länder vertrauen, wenn wir mit ihnen neue Handelsverträge nun abschließen wollen? Und so mag Johnson mit dem lauten Getöse dieser Provokation vielleicht auf kurze Sicht von der Unerfüllbarkeit seiner Brexit-Versprechen ablenken, auf Dauer aber zerstört er damit selbst jede Grundlage für eine erfolgreiche britische Außen- und Handelspolitik nach dem Brexit am 1. Januar.
Die Meinung von Annette Dittert. In New York hat die Generaldebatte der UN-Vollversammlung begonnen, natürlich in diesem Jahr nur online. Und sie steht voll im Zeichen eines großen Konflikts zweier Weltmächte. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
UN-Generalsekretär Guterres warnte zum Auftakt vor einem neuen kalten Krieg zwischen den USA und China. US-Präsident Trump nutzte seinen Auftritt per Video für eine scharfe Attacke gegen die chinesische Regierung. Die Vereinten Nationen müssten das Land wegen der Corona-Pandemie zur Rechenschaft ziehen. Die Generaldebatte dauert bis zum 29. September. Der Richtungsstreit bei der niedersächsischen AfD hat zum Bruch der Landtagsfraktion geführt. Wie die Partei mitteilte, haben die frühere Vorsitzende Gut sowie zwei weitere Abgeordnete die Fraktion verlassen, die damit ihren Fraktionsstatus verliert. Bei der niedersächsischen AfD herrscht seit längerem ein Machtkampf zwischen gemäßigten und radikaleren Kräften. Vor etwa gut einer Woche war Gut als Landesvorsitzende abgewählt worden. Ihr Nachfolger wurde der Bundestagsabgeordnete Kästner. Er wird dem offiziell aufgelösten völkischen Flügel zugerechnet. Die Deutsche Bank will ihr Filialnetz in Deutschland weiter zurückbauen. Aufgrund der Corona-Krise sollen laut einem Konzernsprecher mehr als 100 der noch gut 500 Geschäftsstellen geschlossen werden. Betroffen seien vor allem städtische Regionen. Einzelheiten dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Corona hat den Trend zum Online-Banking noch verstärkt. Bankmitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt. Wozu Filialen? Es spart Kosten. Ausschlaggebend für die chronisch unrentable Deutsche Bank. Die Schließungen sind Teil des Umbauplans, sodass keine zusätzlichen Stellen wegfallen sollen. Der Corona-Digitalisierungsschub hat die gesamte Bankenbranche erfasst. Laut Prognose wird sich die Zahl aller Bankfilialen in Deutschland von 27.000 auf nur noch 15.000 fast halbieren. Schon in den nächsten 5 Jahren. Die Deutsche Bank will künftig auch komplexere Beratungen per Video und Telefon abhalten. Ein Ende der Nullzinsen ist nicht in Sicht, heißt die Erträge der Banken bleiben unter Druck. Die Deutsche Bank rechnet daher schon bald mit einer Fusionswelle.
In mehreren Bundesländern hat es heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst gegeben. Die Beschäftigten wollten der Forderung nach 4,8% mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat Nachdruck verleihen, auch wegen ihres Einsatzes in der Corona-Pandemie. Bund und Kommunen hingegen sehen wegen sinkender Steuereinnahmen kaum Spielraum für Lohnerhöhungen. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat sich im EM-Qualifikationsspiel in Montenegro mit 3:0 durchgesetzt. Für die DFB-Frauen war es der 6. Sieg im 6. Spiel. Damit ist ihnen die Teilnahme an der EM 2022 in England so gut wie sicher.
Die letzten Tage von Pödelwitz waren längst gezählt. Viele der 140 Dorfbewohner hatten ihre Koffer gepackt, ein Großteil seine Heimat schon verlassen, weil das Abrisskommando der Dorfgrenze schon bedrohlich nahegekommen war. Denn Pödelwitz liegt mittendrin im sächsischen Tagebaurevier und sollte der Kohle weichen. Doch dann die glückliche Wende seit vergangenem Jahr. Der Kohleausstieg in Deutschland war beschlossene Sache und Pödelwitz sprang dem Bagger buchstäblich in letzter Minute von der Schippe. Aus einem totgeweihten Dorf, das nun wieder auf eine Zukunft hofft, berichtet Sven Knobloch.
Der Tagebau direkt an der Dorfgrenze. Auch Pödelwitz sollte eigentlich weggebaggert werden, wenn es nach den Plänen des Braunkohleunternehmens Mibrak gegangen wäre. Doch das Dorf kann jetzt doch stehen bleiben. Ein Grund, der Kohleausstieg. Jens Hausner hat jahrelang mit einer Bürgerinitiative für den Erhalt des Dorfes gekämpft. Ich treffe ihn an der Dorfkirche.
Die hätte man definitiv weggerissen. Und das wäre ja auch Verlust gewesen von so einem Kulturgut, was man eigentlich erhalten müsste.
Er führt mich durch sein Dorf. Von 40 Häusern sind nur noch 8 bewohnt. Die meisten Anwohner hatten sich wegen der drohenden Abbaggerung umsiedeln lassen, bekamen von der Mibrak dafür eine Entschädigung. Die Häuser stehen seitdem leer und verfallen.
Wir sind hier 20 Kilometer südlich von Leipzig. Wir haben das Wohnungsprobleme und Grundstücksprobleme in Leipzig. Wir wissen, dass Wohnraum dringend benötigt wird. Und hier stehen 80% der Grundstücke eines Ortes leer. Und das schon über die letzten 4-5 Jahre. Und das darf politisch nicht gewollt sein.
Jens Hausner wünscht sich, dass die Landesregierung jetzt die Häuser kauft und dann an Menschen verkauft, die den Ort wieder mit Leben füllen. Was aber mit den Häusern passieren soll, dafür gibt es von der Braunkohlegesellschaft Mibrak bislang keine Zeichen. Auch auf Nachfrage will sich das Unternehmen nicht äußern. Auf eine Lösung hofft Franziska Knauer. Vor 6 Jahren ist sie von Pödelwitz nach Leipzig gezogen. Doch sie würde gern zurückkommen.
Meine Eltern wohnen hier, mein Opa wohnt hier und ja, mir ist es einfach ein total persönliches Anliegen hier, das Dorf wieder mitgestalten zu können und auch endlich nach diesem jahrelangen Leerstand auch wieder Leute hierher zu kriegen und habe das einfach in den Jahren jetzt gemerkt, wie viele Menschen da Interesse haben.
Auf dem Grundstück der Eltern würde sie selbst gern eine alte Scheune ausbauen, doch noch ist nicht klar, wie sich das Dorf entwickeln wird. Trotzdem glauben sie an die Zukunft des Dorfes und sind extra von außerhalb nach Pödelwitz gekommen. Sie nennen sich AAA, Aufstand am Abgrund, kommen überwiegend aus der Klimabewegung. Von der Kirche haben sie ein Stück Land gepachtet, leben hier in Bauwagen und Zelten. Dieser 30-jährige Pädagoge nennt sich selbst Mambo. Er ist vor 1,5 Jahren aus Trier hierher gezogen und kam zunächst, um Pödelwitz zu retten.
Und dann dachten wir, cool, dass wir hier einen Ort hier auch gründen, der die Sachen vielleicht zusammenbringt. Dass manche eher Bock haben, Alternativen aufzubauen, auch zu sagen, okay, ich versuche hier in anderer Art und Weise mit meiner Mitwelt umzugehen und zu versorgen, zum Beispiel über Garten oder Selbstversorgungssachen.
Heute wollen die Aktivisten und die restlichen Urpödelwitzer gemeinsam versuchen, das Dorf wiederzubeleben. Dazu steht ein wichtiger Termin an mit dem Grünflächenamt der Gemeinde.
Wir planen ja die Revitalisierung des Dorfes. Und dazu gehört, dass wir hier neue Bäume pflanzen wollen, die resistent sind gegenüber dem Klimawandel. Und das Dorf ist schon ein grünes Dorf und wir wollen das eigentlich weiter ausbauen.
Eine halbe Stunde Rundgang mit einer Vertreterin der Behörde, Vorschläge, Diskussion. Am Ende gibt es die Zusage, erstmal 10 neue Obstbäume dürfen sie pflanzen. Die Gruppe hat auch schon Ideen für die Zukunft.
Wir hatten auch mal Idee, ob es auch so weit kommen kann, dass man halt zusammen eine Saftpresse kauft und dann man halt im Dorf selber dann auch so Sachen verarbeiten kann oder Marmelade verarbeitet, dass es einen eigenen Dorfladen gibt.
Ein Schritt in die richtige Richtung?
Auf jeden Fall. Nicht bloß einer, wir machen hier viele große Schritte in die richtige Richtung. Und der Erhalt des Dorfes ist ja schon ein riesiger Schritt, den wir hier gegangen sind.
Einen Schritt nach dem anderen wollen sie gehen hier in Pödelwitz, damit das Dorf nicht nur bleibt, sondern sich neu erfindet.
Und noch schnell zum Wetter, dass Claudia jetzt langsam nicht mehr so tun kann, als hätte es noch was mit Sommer zu tun.
Nein, morgen noch einen Tag, da passt das dann auch. Da gibt es dann auch noch mal Sommertage mit über 25 Grad. Danach ist es vorbei, es wird deutlich kälter und es wird nass, wobei das Nass ist ja sehr willkommen. Aber heute konnte man noch mal einen verbreitet ziemlich schönen Tag genießen, also mit viel Sonnenschein. Im Süden gab es schon Schauer und Gewitter. So fantastisch war der Sonnenuntergang, nicht Aufgang, Untergang auf Sylt zu bewundern. Da heute Höchsttemperatur von 20 Grad. Andererseits hatten wir verbreitet heute noch mal über 25 Grad. Ab 25 Grad spricht man ja von einem Sommertag. Und da liegt der September im Moment ganz weit vorne. In Freiburg hatten wir jetzt im September schon 17 Sommertage, in Düsseldorf 9, in Potsdam 7. Wenn ich Ihnen jetzt mal zeige, wie viel das normalerweise so durchschnittlich im September sind, dann kommen wir in Freiburg auf 6 Tage, Düsseldorf, Potsdam gerade mal auf 3 Tage. Morgen kommt für einige von uns dann noch mal ein Tag dazu, dann ist es aber vorbei. Jetzt in der Nacht gibt es noch dichte Wolkenfelder, zum Teil auch Schauer und Gewitter im Süden. Die fallen dann mehr und mehr in sich zusammen. Wo es geregnet hat, kann es neblig werden. Nach Norden und Nordwesten hin erstmal oft sternklare Nacht. Morgen da viel Sonnenschein, da gibt es im Südosten schon erste Schauer und auch Gewitter. Bis zum Nachmittag erstrecken die sich dann rauf bis in die Lausitz. Also auch da kann es ab und zu mal nass werden. Die Temperaturen in der Nacht 7 Grad Schleswig-Holstein und noch mal 14, 16 Grad im Südwesten, 16 Grad im Breisgau. Am Nachmittag dann über der Mitte eben noch mal eine Zone mit recht hohen Temperaturen, 25 bis 28 Grad. Aber man sieht schon vom Bodensee über München dann rüber bis in den Osten Bayerns 21, maximal 22 Grad. Norden Schleswig-Holsteins ebenfalls Temperaturen von nur knapp über 20 Grad. Danach wird es dann zunehmend wechselhaft, das heißt am Donnerstag meist 20 bis 22 Grad, 25 Grad gibt es mal nach Osten. Und im Süden Schauer, einzelne Gewitter, am Freitag dann aus Südosten, zum Teil kräftiger Regen. Das wird zum Dauerregen, schon am Freitag, aber vor allen Dingen auch am Wochenende und dann wird es deutlich kälter.
Danke, Claudia. Und damit verabschieden wir uns und entlassen Sie in den Restabend mit der Frage, wer hat eigentlich die Liebe erfunden? Fragen sich gleich unter anderem Corinna Harfuch und Merit Becker in dem gleichnamigen Spielfilm. Um 0:20 Uhr begrüßt Sie Anna Planken zum Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.